Letzten Wochen konnten wir in Tel Aviv was beobachten, was ja aussah wie ähnliche Situationen in Madrid oder sogar, manche haben es verglichen, mit dem Tahrirplatz in Ägypten. Junge Menschen haben sich versammelt immer wieder und haben über ja, soziale Anliegen die Stimme erhoben. Moshe Zuckermann, vielleicht können Sie erstmal schildern, was ist die letzten Wochen da in Israel, in Tel Aviv passiert? Ist es was Neues? Ist das also wirklich auch qualitativ was Neues, was die Protestkultur in Israel anbelangt?
Ja, zunächst mal würde ich doch darauf bestehen, dass der Vergleich zu den Nachbarstaaten, ob es nun Ägypten, Libyen, Tunesien oder Syrien ist, dass dieser Vergleich nicht zu halten ist. Denn während es in diesen Nachbarstaaten offenbar zu einer handfesten Rebellion gekommen ist, die teilweise auch mit großer Gewalt durchgeführt worden ist und mindestens in zwei Ländern in Libyen wie in Syrien zu einem handfesten Bürgerkrieg gekommen ist, ist in Israel die Protestbewegung, und als eine solche ist es zu betrachten, also keine Revolution und keine Rebellion, sondern eine Protestbewegung, mehr oder weniger noch zivil und gesittet, ohne dass Gewalt mit ins Spiel kommt. Also das muss man zunächst mal, wenn man diesen Vergleich allzu schnell macht, muss man vor Augen haben. Jetzt, worum es geht, ist eigentlich um eine Protestbewegung des israelischen Mittelstands. Also es kommt nicht ganz von unten, also nicht gerade von den mittellosen und den unterprivilegierten Schichten und Klassen der israelischen Gesellschaft, sondern Mittelstand, der eigentlich im Grunde, im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht verdient, aber wegen der wirklich vollkommen abgebauten israelischen Wohlfahrtsgesellschaft, also die soziale Ausrichtung, die es noch vor 20 oder 25 Jahren gegeben hat und die mit dem ja, neoliberalen Ausrichtung eines Netanyahu, das ist ja ein Milton Friedman-Anhänger, und durch die Privatisierungstendenz, die es in den letzten 10 Jahren ganz massiv gegeben hat, ist dieser Mittelstand mehr oder weniger an einen Punkt gelangt, dass, obwohl er gut verdient, er aber nicht die Lebenshaltungskosten bei allem Gutverdienen mehr halten kann, beziehungsweise defizitär wird, beziehungsweise die Erwartungen, die er von einem guten Verdienen hätte, diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Und was dabei aber dann zu verzeichnen war und noch immer ist die Tatsache, dass als etwas angefangen hat, das wirklich ganz lokal war und minoritär und im Grunde genommen auch zunächst harmlos, also einige wenige Leute haben Zelte in einer zentralen Allee Tel Avivs aufgeschlagen, dass das sich mittlerweile zu einer Massenbewegung ausgeweitet hat, die bei weitem das übertrifft und übersteigt, was die ursprünglichen Initiatoren dieser Bewegung vor Augen hatten und überhaupt erwarten durften. Wenn ich an die Protestbewegung von vor 2 Wochen denke, also das Wochenende, also morgen vor 2 Wochen, da sind 300.000, 350.000 Menschen auf Israels Straßen, vor allem in Tel Aviv, gegangen. Das hatten wir noch nie. Und das lässt mich vermuten, dass es nicht nur um die ökonomischen Belange, die jetzt irgendwie als die offiziellen Belange angekündigt werden, geht. Denn man hat ja es hat schon Zeiten in Israel gegeben, wo es ökonomisch den Leuten schlechter ging als heute, obwohl heute wirklich auch die soziale Kluft und Diskrepanzen so weit aufgegangen ist, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Aber insgesamt war ja die israelische Wirtschaft in vergangenen Epochen viel schlimmer dran. Ich vermute, dass mit dieser Protestbewegung etwas, das noch nicht offiziell artikuliert ist und noch vielleicht auch nicht die richtige Formulierung gefunden hat, aber dass sich etwas da ankündigt, was eine Ahnung davon gibt, dass die Leute mehr oder weniger im Vorbewusstsein sich bewusst geworden sind, also im Vorbewusstsein sozusagen ahnen, dass die Sackgasse, in die Israel insgesamt geraten ist, also auch außenpolitisch geraten ist und auch in der Sicherheitspolitik geraten ist, dass die längerfristig nicht mehr zu halten ist. Nun wird es aber nicht so artikuliert und es wird auch nicht als ein solches angekündigt, sondern wird ganz im Gegenteil, man versucht das sozusagen nicht politisch, wie es bei den Leuten heißt, zu halten, wobei nicht politisch in Israel heißt, also ohne Parteianbindungen, die sich auch links und rechts auffächern, dass man das auf dieser Ebene versucht zu halten. Aber ich glaube, dass das sehr wohl auch mit dem, was im Moment noch nicht artikuliert ist, zusammenhängt.
Sie haben gesagt, es geht von der israelischen Mittelschicht aus. Erfasst denn der Protest auch andere? Die israelische Gesellschaft ist ja sehr stark zerklüftet. Also arabische Israelis, jüdische Israelis, die arabischen Israelis sind meistens sehr viel ärmer dran. Beteiligen die sich jetzt auch an den Protesten?
Ja, sie beteiligen sich auch, aber natürlich nicht so prominent vertreten wie bei anderen Demonstrationsbewegungen, die es in Israel gegeben hat. Wenn es zunächst mal nur um den Sektor der arabischen Bevölkerung gegangen ist oder wenn es nur um den Sektor der orthodoxen Juden gegangen ist. Von daher rede ich von einer Mittelschicht, die durchaus repräsentativ ist für eine bestimmte sozioökonomische Lage beziehungsweise einen bestimmten sozioökonomischen Rang. Dass mittlerweile andere Gruppen hinzugekommen sind, ändert nichts an der Tatsache, dass auch die Art und Weise, wie man von sozialer Gerechtigkeit redet hier und wie der Kampf geführt wird, durchaus symptomatisch ist für den Mittelstand. Man will im Grunde genommen mit der Regierung übereinkommen, man will im Grunde genommen zu einem Konsens gelangen, genauso wie der Mittelstand das immer will. Das heißt, es geht in der Tat nicht Fragen der Durchbrechung von Tabugrenzen und so weiter. Und das war auch der Grund, warum ich gerade die übergeordneten Sachen gerade schon anführte, als ich von dieser Protestbewegung redete. Denn Protestbewegung hat auf der einen Seite eine ganze Menge Impetus gewonnen und hat, wie gesagt, also mittlerweile performativ Hunderte von Tausenden von Menschen auf die Straße gebracht. Was aber, glaube ich, die ganze Zeit diese Protestbewegung kennzeichnet, ist der Umstand, dass sie dreierlei auf keinen Fall zum Faktor ihres Selbstverständnisses machen will. Es wird, obwohl von sozialer Gerechtigkeit geredet wird, auf keinen Fall der Kapitalismus in Frage gestellt. Das heißt also, man will sozusagen die Reform innerhalb der bestehenden Verhältnisse, die Reform bewerkstelligen, ohne die Struktur, die diese Reform zu tragen hätte, selbst in Frage zu stellen. Das heißt also, das, was die Leute jetzt mittlerweile zu Frustration getrieben hat, nämlich das System, dieses System selber wird nicht in Frage gestellt. Von daher ist es auf keinen Fall eine sozialistische oder eine sozialradikale Bewegung, von der die Rede ist, sondern eine, die in der Reform mehr oder weniger eine Umverteilung der Mosaiksteinchen in der gesamten Mosaik anpeilen und anvisieren. Die zweite Sache, die nicht zur Sprache kommt, ist eben das, was ich eben sagte und Sie zu leicht irgendwie beiseite weggewischt haben. Es ist eben doch eine Frage, ob man die Frage der sozialen Gerechtigkeit sozusagen, wie soll man sagen, steril als eine reine Tel Aviver oder eine reine ökonomische Tel Aviver Sache betrachtet oder doch in den Kontext stellt, dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann, solange es ein Besatzungsregime gibt. Und ich rede von diesem Besatzungsregime jetzt nicht nur in völkerrechtlicher Hinsicht, sondern durchaus als ein ökonomisches Problem. Wenn Milliarden von Gelder, von Dollars in die besetzten Gebiete gepumpt werden, um dort eine Infrastruktur herzustellen, die nicht nur völkerrechtswidrig ist, sondern wirklich auch viel Geld verschlingt, dann fehlt es an diesem Geld eben in der Zivilgesellschaft von Tel Aviv, Haifa und sonst wo im Land. Also das muss man auch sehen. Und das dritte Moment, das ich mit einbringen würde, warum ich auch meinte, es handelt sich um eine Protestbewegung und auf keinen Fall um eine Rebellion oder gar von einer Revolution, ist, weil diese Leute, glaube ich, sich auch mehr oder weniger zur Auflage gemacht haben, dass sie keine Tabugrenzen durchbrechen wollen. Viele von ihnen, von den Anführern dieser Protestbewegung, das sind eigentlich nette Jungs und Mädels, sagen auch, wenn es jetzt irgendwie an den Grenzen heiß werden sollte und wenn wir zum Reservedienst gerufen werden, werden wir natürlich die Protestbewegung sein lassen. Wir kommen dann natürlich wieder zurück, aber erstmal geht's dann ins Militär. Das heißt, Leute kommen manchmal sogar zu diesen Zeltcamps mit den Uniformen des Militärs, wo sie dann von dort gleich zum Reservedienst gehen können. Das heißt, solange auch die Frage nicht gestellt wird, wofür will man kämpfen und was will man in Frage stellen, notfalls auch Tabugrenzen zu übertreten, wird es natürlich von vornherein eine Art von Protestbewegung bleiben müssen, wie sie die Rahmenbedingungen der israelischen Gesellschaft vorschreiben. Und von daher ist es auf der einen Seite sehr bewegend und in der Tat auch sehr beeindruckend, was man da mittlerweile auch diskursmäßig zusammengestellt hat. Und auf der anderen Seite wird natürlich nicht die grundlegende Struktur des Landes in irgendeiner Weise in Frage gestellt.